Hallo und herzlich willkommen bei Dietz und Das, dem Podcast zu politischen und gesellschaftlichen Themen aus dem Dietz Verlag. Ich bin Ricarda von Klitzing und in der heutigen Folge liest Michael Butter seinen Beitrag Impfen hilft aus dem Buch Nie wegsehen, vom Mut menschlich zu bleiben, herausgegeben von Harald Roth. In diesem Sammelband geht es ums Einmischen unserer Gesellschaft, um Zivilcourage und Mitgefühl. Ein Buch, das Mut macht und zeigt, wie jede und jeder Einzelne etwas bewirken kann. Michael Butter ist Professor für Amerikanistik an der Universität Tübingen und leitet ein Projekt zum Zusammenhang von Verschwörungstheorien und Populismus. In seinem Beitrag spricht er über verschiedene Arten von Verschwörungstheorien, die gerade auch im Zusammenhang mit dem Coronavirus starken Auftrieb erhalten haben und wirksame Gegenstrategien. Am besten sei es, die Menschen über Verschwörungstheorien aufzuklären, bevor sie selbst damit in Kontakt gekommen sind, zum Beispiel schon in der Schule. Viel Spaß beim Zuhören.
Guten Tag, liebe Zuhörerinnen. Mein Name ist Michael Butter. Ich bin Professor für Amerikanistik an der Uni Tübingen und beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Verschwörungstheorien und habe auch genau zu diesem Thema einen Beitrag geschrieben zu dem schönen Buch Nie wegsehen, vom Mut menschlich zu bleiben. Impfen hilft, wann Verschwörungstheorien gefährlich sind und was man gegen sie tun kann. Parallel zum Coronavirus haben sich unzählige Verschwörungstheorien zu diesem Thema auf der ganzen Welt verbreitet. Mal ist das Virus eine chinesische Biowaffe, mal eine amerikanische. Die Strippenzieher im Hintergrund sind wahlweise die CIA oder außerirdische Reptiloide. Bill Gates orchestriert die Krise, um eine globale Impfpflicht durchzudrücken oder die Weltbevölkerung zu reduzieren. George Soros steckt hinter dem Ausbruch, damit sich in dessen Schatten der große Austausch besser vollziehen kann. Das Virus existiert gar nicht oder ist völlig ungefährlich. Es wird nur Panik geschürt, um die Weltwirtschaft neu zu ordnen, das Bargeld abzuschaffen oder uns unsere Grundrechte wegzunehmen. Verschwörungstheorien zum Coronavirus, so zeigt dieser unvollständige Überblick, docken in den meisten Fällen an bereits lange existierende Verdächtigungen an. Die Schuldigen sind längst bekannt und die Pandemie ist nur das neueste Kapitel in der Geschichte eines längeren globalen Komplotts. Verständlicherweise hat die gefühlte Allgegenwärtigkeit dieser Vorstellungen nochmal die ohnehin schon intensive Diskussion darüber befeuert, wie gefährlich Verschwörungstheorien sind und was man gegen sie tun kann. Zunächst ist es wichtig zu betonen, dass nicht alle Verschwörungstheorien und beileibe nicht all ihre Anhänger gefährlich sind. Es gibt viele Menschen, die an die unterschiedlichsten Verschwörungstheorien glauben und dennoch keinerlei Neigung zu gewalttätigem oder an anderer Weise problematischem Verhalten zeigen. Niemand hat jemals einen Anschlag verübt, weil er glaubte, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat. Und auch das internationale 9/11 Truth Movement protestiert ausschließlich friedlich. Es kommt daher immer auf den Kontext an. Wer glaubt was in welcher sozialen und persönlichen Situation? Es lassen sich jedoch drei Arten von Verschwörungstheorien identifizieren, die das Potenzial haben, besonders gefährlich zu sein. Erstens. Verschwörungstheorien können Katalysatoren für Radikalisierung sein und die Gewaltbereitschaft erhöhen. Da sie eine bestimmte Gruppe identifizieren, die für alles Böse verantwortlich gemacht wird, können sich diejenigen, die an diese Verschwörungstheorien glauben, berechtigt oder unter Umständen sogar verpflichtet fühlen, gegen diese Gruppe, ihre Einrichtungen oder ihre Vertreter vorzugehen. In dieser Hinsicht sind besonders Verschwörungstheorien problematisch, die sich ganz oder teilweise gegen ohnehin schon stigmatisierte Gruppen wie Muslime oder Juden oder deren vermeintliche Komplizen richten. So glaubte der Attentäter von Christchurch in Neuseeland, der dort im März 2019 in zwei Moscheen 50 Menschen ermordete, an den großen Austausch, ein angebliches Komplott zur Islamisierung der westlichen Welt. Der Attentäter von Halle, der im Oktober 2019 die dortige Synagoge angriff und, als dies misslang, wahllos auf Passanten schoss, hing antisemitischen Verschwörungstheorien an. Zweitens. Verschwörungstheorien, die etabliertes medizinisches Wissen in Frage stellen und annehmen, dass die Öffentlichkeit aus perfiden Gründen getäuscht wird, können dazu führen, dass diejenigen, die an sie glauben, sich und andere nicht entsprechend schützen. Wer glaubt, dass das AIDS-Virus gar nicht existiert, hat eventuell auch nach einer positiven Diagnose ungeschützten Geschlechtsverkehr. Menschen, die denken, dass Impfen Autismus verursacht und nur den Interessen der Pharmaindustrie dient, lassen sich und ihre Kinder nicht impfen und gefährden so sich und andere. Diejenigen, die denken, dass das Coronavirus völlig harmlos ist und bewusst Panik geschürt wird, halten nicht den gebotenen Abstand ein und betrachten es als Akt des Widerstandes gegen die Verschwörung, sich in größeren Gruppen zu versammeln. Nicht direkt gefährlich für Leib und Leben, aber problematisch für das demokratische Miteinander sind drittens Verschwörungstheorien, die behaupten, dass das politische System heillos korrumpiert ist. Wer denkt, dass Politiker nur Theater spielen und alle von denselben Hintermännern kontrolliert werden, hat letztendlich zwei Optionen. Entweder beteiligt man sich nicht mehr am demokratischen Prozess, wodurch das Gefühl von Machtlosigkeit noch verstärkt wird, welches einer der wichtigsten Motoren für den Glauben an Verschwörungstheorien ist. Oder man unterstützt diejenigen populistischen Parteien, die sich in den letzten Jahren in der ganzen Welt als wahre Alternative zu einem verrotteten politischen System präsentieren, zur Lösung der wichtigsten gesellschaftlichen Probleme aber meist wenig bis gar nichts beitragen. Angesichts der großen Popularität solch problematischer Verschwörungstheorien stellt sich die Frage, was man gegen sie tun kann. Auch hier ist es wichtig zu differenzieren, da es einen gewaltigen Unterschied macht, ob jemand fest an eine Verschwörungstheorie glaubt oder ihr lediglich aufgeschlossen gegenübersteht oder noch nie von ihr gehört hat. Die Maßnahmen müssen also adressatenspezifisch sein, was in der Praxis Probleme bereiten kann, da man es oft mit einem gemischten Publikum zu tun hat. Man denke an eine Schulklasse, in der ein überzeugter Verschwörungstheoretiker über 9/11 sprechen will, einige andere das sehr spannend finden und der Rest gar nicht weiß, worum es geht. Am geringsten sind die Erfolgsaussichten bei überzeugten Verschwörungstheoretikern. Wie empirische Studien gezeigt haben, kommt man hier mit den Fakten nicht weiter. Im Gegenteil. Konfrontiert man solche Menschen mit schlüssigen Gegenbeweisen, glauben sie danach noch stärker an die Verschwörungstheorie als vorher, da ihre Identität massiv in Frage gestellt wird und deshalb Abwehrmechanismen einsetzen. Das Debunking, der englische Fachausdruck für die Widerlegung solcher Behauptungen, ist nicht nur erfolglos, es ist sogar kontraproduktiv. Erkenntnisse aus Aussteigerprogrammen für radikalisierte Gruppen legen nahe, dass die Erfolgsaussichten steigen, wenn Aufklärung von ehemaligen Insidern betrieben wird, also von Menschen, die selbst einmal an die Verschwörungstheorien geglaubt haben. Auch ist es wichtig, einfühlsam und empathisch aufzutreten. Und da Verschwörungstheoretiker für sich beanspruchen, besonders kritisch zu sein, kann es helfen, den Wert von kritischem Denken zu betonen und durch geschicktes Nachfragen einen Reflexionsprozess anzustoßen, der im Idealfall dazu führt, dass die eigenen Überzeugungen hinterfragt und schließlich aufgegeben werden. Optimistischer darf man bei denjenigen sein, die zwar schon mit einer Verschwörungstheorie in Berührung gekommen, von dieser aber noch nicht völlig überzeugt sind. Hier kann man mit Fakten gut punkten. Wichtig ist, dass man nicht ausführlich die Annahmen wiederholt, gegen die man eigentlich argumentiert, weil sonst die Gefahr besteht, dass diese und nicht die nicht-konspirationistische Erklärung sich beim Gesprächspartner verfestigen. Natürlich ist es notwendig, die Verschwörungstheorie und ihre vermeintlich überzeugenden Argumente explizit anzusprechen. Das sollte jedoch erst geschehen, nachdem die bessere Erklärung vorgestellt worden ist und mit dem expliziten Hinweis eingeleitet werden, dass nun Falschinformationen wiedergegeben werden. Die Konzentration auf die Gegenerzählung ist auch deshalb nötig, weil dem Gesprächspartner ein Sinnangebot gemacht werden muss, da dies eine der Hauptattraktionen von Verschwörungstheorien ist. Am besten ist es jedoch, die Menschen zu erreichen, bevor sie mit einer bestimmten Verschwörungstheorie in Kontakt gekommen sind. Diese Strategie wird als Impfung oder Pre-Bunking bezeichnet. Eine solche Impfung muss zwei Elemente umfassen, um erfolgreich zu sein. Zum einen eine sachliche Aufklärung über das Thema, zum Beispiel zur Gefährlichkeit des Coronavirus. Zum anderen sollten die Argumente der Verschwörungstheorie antizipiert und widerlegt werden. Studien haben gezeigt, dass Versuchspersonen, die zum Beispiel über Anti-Impf-Verschwörungstheorien aufgeklärt wurden, diesen später keinen Glauben schenkten, wenn man ihnen entsprechendes Material vorlegte. Wurde den Versuchspersonen hingegen das konspirative Material zuerst vorgelegt, war das Gegenmittel weniger wirkungsvoll. Die Wirksamkeit solcher Impfungen, in Anführungszeichen, ist bisher nur für die Aufklärung über spezifische Verschwörungstheorien empirisch getestet worden. Es steht jedoch zu vermuten, dass allgemeine Aufklärung darüber, wie man Verschwörungstheorien erkennt und wie diese typischerweise argumentieren, eine ähnliche Wirkung entfalten kann. Sinnvoll wäre dies beispielsweise im Rahmen einer speziellen Unterrichtseinheit an weiterführenden Schulen. Neben aktuellen Verschwörungstheorien, an denen sich die Dringlichkeit des Themas zeigt, bieten sich besonders historische Fallbeispiele an, weil die Schülerinnen und Schüler diesen meist ohne vorgefertigte Meinung und somit offener begegnen. Letztendlich würde solch eine allgemeine Beschäftigung mit dem Thema auf die Vermittlung von drei spezifischen Kompetenzen abzielen. Erstens, Gesellschaftskompetenz oder Social Literacy. Menschen, die mit den Erkenntnissen der modernen Sozial- und Kulturwissenschaften oder der Psychologie vertraut sind, scheinen signifikant weniger zu Verschwörungstheorien zu neigen als diejenigen, die einem veralteten Verständnis von menschlicher Handlungsfähigkeit und gesellschaftlichen Prozessen anhängen. Mehr Menschen sollten diese Erkenntnisse vermittelt werden, da sich so zum Beispiel erklären lässt, warum manche Menschen handeln, als hätten sie sich im Geheimen abgesprochen, obwohl dies gar nicht der Fall ist. Zweitens, Medienkompetenz oder Media Literacy. Es ist wichtig zu lernen, wie man seriöse Nachrichtenquellen von unseriösen unterscheidet und zu verstehen, was den YouTube-Kanal einer Privatperson oder einen persönlichen Blog von der Website einer Qualitätszeitung unterscheidet. Es muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die Ergebnisse unserer Google-Suchen und unser Newsfeed bei Facebook nicht die Realität, sondern zu einem erheblichen Teil unsere persönlichen Präferenzen abbilden und dass Nachrichten, die sich rasant verbreiten, nicht unbedingt wahr sind. Drittens, Geschichtskompetenz oder Historical Literacy. Verschwörungstheoretiker verweisen gerne auf die historische Erfahrung, um zu belegen, dass es Verschwörungen gegeben hat und sich schon viele Verschwörungstheorien, Watergate ist vermutlich das beliebteste Beispiel, im Nachhinein als wahr herausgestellt haben. Der erste Punkt stimmt, der zweite stimmt nicht. Verschwörungen hat es immer gegeben und es wird sie immer geben. Doch historisch belegte Fälle unterscheiden sich, was Umfang, Reichweite und Effektivität der Verschwörer angeht, in der Regel deutlich von dem, was Verschwörungstheorien behaupten. Die Auseinandersetzung mit realen historischen Komplotten kann so das Bewusstsein dafür schärfen, in welchen Fällen es unsinnig ist, die Existenz einer Verschwörung anzunehmen. Ein Curriculum, das diese Kompetenzen vermittelt, würde das Problem, das Verschwörungstheorien darstellen, nicht lösen, aber es würde helfen, deren mitunter problematische Effekte einzudämmen.
Das war Michael Butter mit seinem Beitrag aus dem Sammelband »Nie wegsehen – Vermut, menschlich zu bleiben« von Harald Roth. Neben dem gerade gehörten Text enthält das Buch Beiträge von Mo Assumang, Heribert Brandtl, Svenja Flasspöhler, Lena Gorelik, Aleida Assmann, Walter Sittler, Michael Blume und vielen anderen. Das Buch könnt ihr in allen Buchhandlungen sowie auf dietz-verlag.de bestellen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Bis zur nächsten Folge, euer Dietz Verlag.